Es ist Donnerstag, der 11. September 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Benjamin Golme. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir Sie auf die neue Ausgabe der Jungen Freiheit hinweisen. Deutschland kämpft gegen den wirtschaftlichen und politischen Abstieg, während die Regierung Merz notwendige Reformen scheut. Doch die Warnungen vor den Folgen dieser Politik werden lauter. In ihrem neuen Buch Die Corona-Generation räumt Birgit Kelle mit dem Märchen auf, wir seien unbeschadet durch die Pandemie gekommen. Im JF-Interview spricht sie darüber, wie skrupellos die Gesellschaft die Kinder kaputt gemacht hat. Im September 1975, nach dem Zerfall seines Kolonialreichs, organisierte Portugal die Remigration hunderttausender Staatsbürger aus den ehemaligen Kolonien zurück nach Portugal. Erfahren Sie, wie eine der dramatischsten Massenmigrationen der Geschichte ablief. Das und noch mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir nun zu den Themen unserer heutigen Sendung.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Dieser berühmte Satz von Bundeskanzlerin Merkel ist nun 10 Jahre alt. Die CDU-Frau war der Auffassung, Deutschland würde die Herausforderung der Zuwanderung meistern. Wir begrüßen Professor Peter Huber. Der Staatsrechtler war in der Zeit von Angela Merkel Richter am Bundesverfassungsgericht. Ihn werden wir fragen, ob die Merkel-Politik gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Und wir sprechen über sichere Herkunftsländer von Asylbewerbern mit ihm. Außerdem schalten wir heute zu unseren Korrespondenten in Israel und Lateinamerika. Israel hat Anfang der Woche einen Luftangriff in Katar durchgeführt und versucht, wichtige Vertreter der Hamas zu liquidieren. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat angekündigt, Zahlungen an Israel zu stoppen. Im EU-Parlament sagte sie gestern:
"We will put our bilateral support to Israel on hold. We will propose sanctions on the extremist ministers and on violent settlers."
Übersetzt: Wir stoppen unsere bilateralen Zahlungen an Israel und wir werden Sanktionen gegen extremistische Minister und gewalttätige Siedler vorschlagen. Wir schalten zu Pierre Heumann nach Tel Aviv und fragen ihn, wie diese Worte der EU-Kommissionspräsidentin dort aufgenommen wurden. Mit Alex Bauer geht es um Argentinien. Präsident Milei steckt in Schwierigkeiten. Die Wahl in der Provinz Buenos Aires ging verloren und gegen seine Schwester gibt es Korruptionsvorwürfe. Der Kommentar des Tages kommt von Philipp Gut. Er widmet sich der Polizei in der Schweiz. Das Bundesamt für Polizei löscht Einträge zur Hautfarbe nach Druck aus dem Ausland. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Auf dem Flughafen von Doha steigen jährlich über 50 Millionen Passagiere um. Bei den Doha Open geben sich die weltbesten Tennisspieler die Klinke in die Hand. Doha, die Hauptstadt von Katar, war Schauplatz der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Doch mit diesem Frieden war es Anfang der Woche vorbei. Israel führte eine bislang beispiellose Operation durch. Die Luftwaffe bombardierte erstmals ein Ziel in Katar. Ziel war die Spitze der Hamas und damit die Männer, die den Angriff vom 7. Oktober 2023 geplant haben sollen. Über die Folgen des Angriffs und die Reaktionen sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Israel, Pierre Heumann. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Gourmet.
Die Hamas hat den Angriff als gescheitert bezeichnet. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nannte die Operation direkt nach der Durchführung optimal und präzise. Welche Informationen haben Sie jetzt zum Erfolg?
Es scheint so, dass es nicht der Erfolg war, den sich die Israelis erhofft hatten. Damit will ich sagen, die Hamas-Spitze, die eigentlich im Visier war, die ist offenbar davongekommen. Man weiß nicht, ob sie davon gewusst hatten und sich in Sicherheit gebracht hatten oder ob sonst ein Fehler war. Tatsache scheint zu sein, dass die großen Worte von Netanyahu am Dienstagabend sich bisher nicht bewahrheitet haben.
In Katar sitzt ja auch das Verhandlungsteam für Geiselfragen. Also hat Israel versucht, genau die Männer zu vernichten, mit denen es eigentlich verhandeln soll?
Man muss vielleicht ein bisschen zurückblicken. Das sind genau die Männer, die den 7. Oktober geplant und durchgeführt haben. Das waren die Drahtzieher des Massakers vom 7. Oktober 23. Und das ist in Israel bis heute nicht vergessen und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell vergessen werden. Also es ging eigentlich darum, diesen Burschen quasi das Ende zu bereiten. Interessant ist der Zeitpunkt. Denn in dieser Woche hat der Außenminister Israels, Gideon Saar, zweimal betont, dass Israel den Waffenstillstandsvorschlag der Amerikaner, der eigentlich in Jerusalem vorbereitet wurde, dass Israel diesen Vorschlag Trumps annehmen würde. Und im Rückblick fragt man sich, was soll das? Also wenn Israel diesen Waffenstillstandsvorschlag annimmt, wieso wollen sie dann diese Leute, die eigentlich unterschreiben sollten, ausschalten? Es gibt die Theorie, klingt aber etwas nach Verschwörungstheorie, ich will das nicht ausschließen, trotzdem, es gibt die Theorie, dass Saar diesen Satz, Israel würde die Waffenruhe, die die Amerikaner vorgeschlagen haben, annehmen, dass der das gesagt hat, damit die Hamas quasi veranlasst ist, sich an einem Tisch zu treffen, um das zu behandeln, ob sie das annehmen wollen oder nicht. Und das wäre dann quasi eine Falle gewesen. Aber wie gesagt, das ist Spekulation. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass die Israelis mit solchen Tricks arbeiten.
Wenn es eine Falle wäre, würde das die Glaubwürdigkeit der Israelis schwer beschädigen und möglicherweise dann auch das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten. Und egal, Verschwörungstheorie oder nicht, das ist ja die Frage, die auf dem Tisch liegt. Was wusste Trump davon und was bedeutet das für das Verhältnis der USA und Israel?
Trump hat gleich gesagt, er habe davon nichts gewusst. Erst quasi 2-3 Minuten vor dem Eintreffen der Flieger in Doha sei er informiert worden und habe seinen Nahost-Delegierten Witkow beauftragt, die Katari zu warnen. Nun, es ist vieles unklar, aber ich kann mir nicht vorstellen, und eigentlich viele Experten hier in Tel Aviv können sich das auch nicht vorstellen, dass Israel so eine Aktion in Katar durchführt, ohne die Amerikaner wenigstens zu informieren, vielleicht sogar ein Okay zu bekommen. Aus folgendem Grund: Katar ist einer der wichtigsten Stützpunkte der Amerikaner im Mittleren Osten. Dort ist eine Airbase installiert mit 8.000 bis 10.000 amerikanischen Soldaten, die enorm wichtig ist zum Schutz der amerikanischen Interessen in der Region. Nun kann man sich nicht vorstellen, dass die Amerikaner, die hier auch ein Spionagezentrum haben, dass die davon nichts gewusst haben oder nichts gemerkt haben. Und deshalb glaube ich die Theorie nicht oder die These nicht, dass die Amerikaner überrascht worden sind. Aber andererseits muss der Trump natürlich sagen, das war nicht schön, er sei wütend, zumal er Katar braucht. Also Amerika und Katar sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Katar, weil die Amerikaner ihm einen Schutz bieten durch die Präsenz der Basis, weil das macht sie praktisch unangreifbar, zum Beispiel für die Saudis, die ein Interesse haben könnten, Katar anzugreifen. Aber auch die Katari brauchen die Amerikaner aus wirtschaftlichen Gründen. Und das ist ein gegenseitiges Interesse. Und deshalb glaube ich nicht, dass diese Aktion, diese Operation, dass die negative Folgen haben wird.
Also gehen Sie davon aus, dass sich das Verhältnis der USA, Israels und Israels-Katars nicht dauerhaft verschlechtern wird?
Das glaube ich nicht, weil die Katari, die hatten bisher den Eindruck, und das wurde ihnen auch versichert, dass die Hamas und dass sie selber unangreifbar sind von den Amerikanern oder von den Israelis. Und sie haben jetzt gemerkt, dass das offenbar nicht so ist. Und sie werden dadurch wahrscheinlich versuchen, stärker als bisher die Hamas unter Druck zu setzen, damit sie in die Waffenruhe einwilligt. Ob die Hamas das dann wirklich tut, ist eine andere Frage. Aber bisher hat Katar wenig unternommen, um die Hamas unter Druck zu setzen, damit sie einer Waffenruhe zustimmen.
Die israelische Armee ist jetzt tätig geworden im Iran, im Libanon, in Syrien, in Jemen und jetzt auch in Katar. Die internationalen Reaktionen waren ja eindeutig kritisch. Unter anderem hat auch die Europäische Union sich dazu geäußert. Ursula von der Leyen sprach jetzt von Sanktionen gegen einzelne Mitglieder des israelischen Kabinetts. Wird das in Israel wahrgenommen?
Ja, es wird schon wahrgenommen, aber man nimmt es nicht sehr ernst, muss ich sagen, weil Man ist nicht der Meinung in Jerusalem, dass die Europäer ein wichtiger Faktor sind, obwohl die Drohungen, also jetzt auch von Spanien und von England und von Frankreich, die sind durchaus ernst gemeint von den betreffenden Ländern und die könnten Auswirkungen haben. Aber die Israelis sind nicht der Meinung, dass das für sie von großer Relevanz ist. Ende September soll die UNO über den Staat Palästina entscheiden, ob der quasi aufgenommen wird in die Weltgemeinschaft. Die Israelis sind daran, sich darauf vorzubereiten, indem sie damit drohen, die Westbank zu annektieren, in der Hoffnung, dass das vor allem die Europäer und auch andere Länder davon abhalten könnten, Palästina anzuerkennen.
Lassen Sie uns noch auf die möglichen Konsequenzen dieses Angriffs in Katar blicken. Also die Mutter einer Geisel, Einaf Sangauka, wird zitiert mit den Worten: Es könnte sein, dass in diesem Moment der Premierminister tatsächlich meinen Martern ermordet und sein Schicksal besiegelt hat.
Genau.
Sehen Sie noch Hoffnung für die Geiseln?
Ich sehe je länger, je weniger Hoffnung, muss ich sagen, unabhängig von diesem Angriff. Es sind noch knapp 20 Geiseln, die leben, wenn man das noch Leben nennen kann. Und die sind seit bald 2 Jahren in Geiselhaft unter unmenschlichen Bedingungen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch lange überleben. Die Hamas droht in der Tat damit, die Geiseln zu ermorden, sollten israelische Truppen in die Nähe kommen. Ich spreche jetzt von Gaza, das hat mit dem Angriff auf Doha nichts zu tun. Die Hamas hat sich bisher nicht geäußert, was dieser Angriff auf das Leben der Geiseln für Auswirkungen haben wird. Aber ich glaube, diese Geiseln bedauernswerterweise werden kaum überleben.
Die israelische Armee soll sich auf die Besatzung von Gaza-Stadt vorbereiten. Wie weit ist man da? Was soll damit erreicht werden?
Man will die Hamas in Gaza-Stadt, wo das Hauptzentrum, die Zentrale der Hamas in Gaza ist, will man definitiv erobern. Einige Hochhäuser wurden bereits dem Boden gleichgemacht. Es sind nicht 50, wie Netanyahu kürzlich gesagt hat, sondern es sind 3, höchstens 4. Aber immerhin, das sind 3 bis 4 Hochhäuser, die weg sind. Und die Leute wurden mit Flugblättern und mit Telefonanrufen aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und in den Süden zu ziehen, der jetzt schon ziemlich überfüllt ist, weil die Israelis in den nächsten Tagen dort definitiv einmarschieren wollen. Und die Frage ist nur, was sie dann vorhaben. Mir sind keine Pläne bekannt. Es gibt keine Exit-Strategie, was Israel mit Gaza und mit der Bevölkerung von Gaza vorhat. Es gibt da verschiedene Meinungen, es gibt verschiedene Forderungen. Die extremen Minister in der Regierung, die möchten eigentlich eine Militärverwaltung in Gaza einrichten und den Küstenstreifen wieder besiedeln, wie das bis vor 20 Jahren der Fall war. Andere warnen davor.
Besiedeln mit jüdischen Siedlern, die dann neben den Palästinensern leben.
Genau. Das war schon mal bis 2005 und dann hat der Ariel Sharon alle Siedlungen, das waren 8000 Siedler, hat er mit Gewalt entfernt. Das war ein Riesendrama für das Land, weil das waren Leute, die eigentlich den Sharon gewählt hatten und das waren überzeugte Ideologen, die fanden, wir müssen dort wohnen. Das könnte wieder passieren, diese Besiedlung. Das ist aber alles noch offen. Da kommen wir wieder darauf zurück, dass eben bisher noch keine richtigen Pläne vorliegen, keine Exit-Strategie oder keine Strategie, was man mit dem Gazastreifen will, auf mittlere und auf längere Sicht. Und das ist einer der größten Vorwürfe an Netanyahu, dass er solche Diskussionen immer wieder und systematisch unterdrückt hat und nicht zugelassen hat.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat im EU-Parlament erneut von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen und dass man daran weiter arbeiten werde und dass die israelische Regierung diese Zwei-Staaten-Lösung derzeit gefährdet. Wie viel Hoffnung hat man in Israel auf eine solche Lösung?
Eigentlich keine. Und ich glaube auch nicht, dass sie realistisch ist. Also wenn man sich das Gebiet anschaut, muss man sich einfach fragen, wo sollen denn diese zwei Staaten sein? Realistischer wäre es vielleicht von einer Drei-Staaten-Lösung zu sprechen, also Gaza, Westbank und Israel, wenn schon überhaupt. Das wäre ein Szenario. Aber die Zwei-Staaten-Lösung, die klingt so, als ob Gaza und die Westbank ein Herz und eine Seele wären. Das ist überhaupt nicht so. Die beiden hassen sich aufs Blut. Die hatten einen Bürgerkrieg zu Beginn der 2000er Jahre. die haben sich von den Dächern gestoßen und die Fatah musste flüchten. Also, dass man sich hier überhaupt eine Zwei-Staaten-Lösung noch vorstellt, scheint mir ein bisschen verwegen. Ich weiß auch nicht, wo genau diese zwei Staaten sein sollten. Es gibt 500.000 Siedler, die müssten evakuiert werden. Israel tat sich schon schwer, 8.000 Siedler aus dem Gazastreifen zu evakuieren, vor 20 Jahren etwa. Aber 500.000, das wäre eine andere Größenordnung. Also man könnte sagen, okay, die Siedler können dort bleiben, im neuen Staat Palästina, wo auch immer der wäre. Aber hätten sie dann politische Rechte zum Beispiel? Oder wer wäre die Polizei? Wer wäre ihnen unterstellt? Das sind alles Probleme, die man sich, scheint mir, nicht überlegt hat, wenn man von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht.
Israels Militär hat die Hamas-Führung in Katar angegriffen. Wir sprachen mit unserem Korrespondenten in Israel. Vielen Dank, Pierre Heumann.
Vielen Dank.
Vor 10 Jahren hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel historische Worte gesprochen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Damit meinte die CDU-Politikerin die Herausforderung der neuen Migrationsbewegung nach Deutschland. 10 Jahre später ist die migrationskritische AfD in Umfragen die stärkste Partei des Landes. Die Kommunen sind immer wieder überfordert. Das Straßenbild der Innenstädte hat sich verändert. Europaweit suchen Regierungen nach Wegen, weitere Zuwanderung zu begrenzen. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Frage nach sicheren Herkunftsländern. Wenn ein Zuwanderer Asyl beantragt, wird festgestellt, aus welchem Land er kommt, und das beeinflusst sein Asylverfahren. Über diese sicheren Herkunftsländer hat der Europäische Gerichtshof Anfang August geurteilt. Der EuGH hat die Position der Länder geschwächt und die der Asylbewerber gestärkt. Mehr dazu erfahren wir von Professor Peter Huber. Der Staatsrechtler der LMU München war von 2010 bis 2023 Richter am Bundesverfassungsgericht. Herr Huber, herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Über die sicheren Herkunftsländer entscheiden die Mitgliedstaaten der Europäischen Union selber. Deutschland hat eine andere Liste als Italien. Welche Auswirkungen hat es, wenn ein Land als sicher definiert wird?
Die Unterscheidung zwischen sicheren Herkunftsstaaten und sicheren Drittstaaten ist eine Unterscheidung, die der deutsche verfassungsändernde Gesetzgeber Anfang der 90er Jahre bei der ersten großen Asylkrise erfunden und in das Grundgesetz aufgenommen hat. Man hat dann Anfang der Nullerjahre versucht, im Rahmen des Europarechts und der Harmonisierung des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, das da auf die europäische Ebene zu übertragen. Und das bedeutet letztlich, dass Asylansprüche aus Ländern, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden, nicht akzeptiert oder nicht anerkennen muss, weil die Betroffenen dort von Verfolgung frei sind. Es ist allerdings auch in Deutschland so, und das hat auch das Bundesverfassungsgericht zu der nationalen Regelung entschieden, dass es keine freie Gestaltungsmöglichkeit des Gesetzgebers bei uns gibt, bei der Frage, wen er als sicheren Herkunftsstaat einstuft. Und so ähnlich ist es auf europäischer Ebene auch. Auf nationaler Ebene gibt es ein Konzept der normativen Vergewisserung, das auch einer verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegt. Auf europäischer Ebene überprüft das der Europäische Gerichtshof. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wenn verschiedene Juristen sich über ein Problem beugen, sie zu unterschiedlich nuancierten Ergebnissen kommen können.
Der EuGH hat sich ja nun mit der Frage beschäftigt, wann ein Land als sicheres Land eingestuft werden darf. Da ging es konkret auch um die Frage nach der Sicherheit einzelner Gruppen. Wie interpretieren Sie das Urteil?
Es ist zunächst einmal Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs, den Begriff des sicheren Herkunftsstaats in der Richtlinie zu konkretisieren. Wir haben in Deutschland eine lange Debatte um inländische Fluchtalternativen gehabt, ob man auch dann keinen Asylanspruch besitzt, wenn man innerhalb desselben Landes in bestimmten Regionen von Verfolgung frei ist. Aber es ist auch denkbar, dass man das gruppenspezifisch macht, so wie der Europäische Gerichtshof dies getan hat. Ich habe das Urteil so verstanden, dass die Entscheidung der italienischen Regierung auf einer hinreichenden Tatsachengrundlage beruhen muss und nicht einfach mit einem Regierungsdekret, so war das, glaube ich, umgesetzt worden, quasi von oben dekretiert werden kann. Wenn ein Land als sicherer Herkunftsstaat eingestuft werden soll, dann muss das auch in der Wirklichkeit gesättigte Gründe haben.
Und es muss auch für alle Bevölkerungsgruppen zutreffen. Also wenn beispielsweise in dem Land Christen verfolgt werden, kann man es nicht mehr als sicheres Herkunftsland definieren. Ist das korrekt?
Das würde ich so sehen. Ist ja vermutlich auch so. Wenn Sie als Christ in einem bestimmten Land verfolgt werden, haben Sie einen Anspruch auf Asyl, weil das natürlich eine politische Verfolgung darstellt.
Das ist ja der spannende Punkt. Aber es hat ja dann nicht nur Auswirkungen auf die Christen, sondern eben auch auf Andersgläubige oder Muslime, die aus diesen Ländern kommen.
Das stimmt. Das Ergebnis ist aber nur, dass man dann für die konkreten Personen in einem aufwendigeren Verfahren überprüfen muss, ob sie einen Asylanspruch haben oder nicht. Wer in einem muslimischen Land als Christ verfolgt wird, hat vermutlich einen Asylanspruch. Der Moslem, der nicht verfolgt wird, hat keinen Anspruch. Oder vice versa, falls es einen solchen Fall theoretisch gäbe.
Ja, also wenn beispielsweise in Ägypten Christen verfolgt werden, ist das Land ja eigentlich für Muslime sicher. Oder sehe ich das falsch?
Das sehen Sie richtig. Aber deswegen ist Ägypten dann, so verstehe ich den Europäischen Gerichtshof nicht, insgesamt ein Land, bei dem man nicht mehr auf das Asylrecht und die Asylberechtigung gucken muss, sondern man muss sich dann die konkreten Fälle anschauen. Und die würden im Ergebnis dazu führen, dass Christen möglicherweise einen Asylanspruch haben und Moslems eben nicht.
Im Asylverfahren gibt es ja Unterschiede. Also wer aus einem sicheren Herkunftsland kommt, der hat kein Recht auf Integrationsleistungen und kann auch keine Arbeit aufnehmen. Dementsprechend ist die Definition eines Landes als sicheres Herkunftsland auch abschreckend für Zuwanderer aus diesem Land.
Ja, das ist letztlich der Gedanke, nochmal zurückerinnert an die 90er Jahre. Sichere Dritt- und sichere Herkunftsstaaten sollten dazu führen, dass nicht jeder, der an der Grenze Asyl sagt, auch erstmal das ganze Verfahren durchlaufen kann und dann am Schluss an den Rückführungsschwierigkeiten scheitert, beziehungsweise der Staat daran scheitert, sondern dass man im Vorfeld präventiv eine Reihe von vornherein nicht Aussichtsberechtigten gar nicht erst ins Land lässt und in das Asylverfahren übernimmt, das ja auch viel Geld kostet, das bis zu 3 Instanzen umfassen kann und die Sozialleistungen, die Sie angesprochen haben, auch umfasst.
Ägypten und die nordafrikanischen Länder, die sind ja immer so ein Paradebeispiel, wo man sich fragt, wie kommt das jetzt eigentlich? Also in Ägypten haben laut Münchner Merkur 1,6 Millionen Deutsche ihren Urlaub verbracht, allein im vergangenen Jahr. Und Marrakesch in Marokko, das ist weltberühmt. Wenn das Land für Touristen sicher genug ist, dann erklärt es sich für den normalen Bürger möglicherweise nicht, warum das für Ägypter zu unsicher sein soll.
Wenn Sie sich an die Zeit von Fidel Castro in Kuba erinnern, gab es da natürlich Exklaven für Touristen, wo man ganz normal Urlaub machen konnte und trotzdem hat er Regimegegner verfolgt. Der Umstand, dass ein Land sich auch für den Tourismus öffnet und dass Ausländer den innerstaatlichen und innergesellschaftlichen Strukturen nicht ausgesetzt sind, bedeutet nicht zwangsläufig, dass es dort keine Verfolgung gibt.
Die ganze Sache wird ja noch komplizierter, weil es ja auch möglich ist, in unsichere Herkunftsländer abzuschieben. Können Sie uns erklären, in welchen Fällen das denkbar ist?
Sie können grundsätzlich in jedes Land abschieben, wenn Sie nicht gegen das Refoulementverbot verstoßen. Das heißt, den oder die Betroffene in eine Verfolgungssituation abschieben. In die Arme der Häscher, wenn man das bildlich fassen sollte, zurückschieben. Die meisten Länder waren zunächst mal nicht sichere Herkunftsstaaten. Und deswegen ist eigentlich das der Regelfall, dass man nicht in sichere Drittstaaten abschiebt. Es ist halt nur ein bisschen komplizierter. Es erfordert einen höheren Verwaltungsaufwand und eine intensivere gerichtliche Kontrolle. Und natürlich ist auch die Kommunikation zwischen der deutschen Regierung und der deutschen Verwaltung und dem Regime oder der Verwaltung des Aufnahmestaates komplizierter, als wenn es wie etwa mit Tunesien oder anderen Ländern Abkommen gibt.
Vielleicht für unsere Hörer ganz interessant, also alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten als sicher. Albanien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Senegal, Serbien, das ist fast eine komplette Aufzählung gewesen. Werden wir mal kurz politisch. Es ist ja das erklärte Ziel von Bundeskanzler Friedrich Merz, die Zuwanderung zu reduzieren. Wäre es dann nicht möglich, einfach eine lange Liste von sicheren Herkunftsstaaten aufzustellen und es dann zur Not in den nächsten Jahren vor dem Bundesverfassungsgericht anfechten zu lassen?
Regierung und Verwaltung sind an Gesetz und Recht gebunden, heißt es im Grundgesetz. Und die müssen zunächst als Erstinterpret der Verfassung sehen, ob das, was sie machen, nach ihrem besten Wissen und Gewissen mit der Verfassung in Übereinstimmung steht. Wenn sie der Meinung sind, das ist der Fall, dürfen sie so handeln, auch mit dem Risiko, dass sie später durch das Bundesverfassungsgericht oder vorher auch durch die Verwaltungsgerichte oder zwischendurch durch den EuGH korrigiert werden. Das gehört zum Rechtsstaat dazu, dass die Gerichte das letzte Wort haben und die Exekutive und die Legislative sozusagen in der Vorhand sind. Was sie nicht machen dürfen und was ein Verfassungsverstoß wäre, wäre sehenden Auges wieder besseres Wissen, eine lange Liste sicherer Herkunftsstaaten zu erstellen und zu sagen, wissen wir zwar, dass da Verfolgung herrscht, aber wir lassen uns jetzt erstmal vom Bundesverfassungsgericht vorführen. So läuft es in einem demokratischen Rechtsstaat nicht.
Ich sag mal, es gibt aber auch mögliche Präzedenzfälle für so ein Handeln. Also bei den Corona-Hilfen, die umgewidmet wurden in den Klima- und Transformationsfonds, gab es bereits solche Warnungen. Und Jürgen Trittin, Bündnis 90 Die Grünen, hat danach auch gesagt, da wurden wir jetzt ertappt, das haben wir schon geahnt.
Die Geschichte der Bundesrepublik ist voll von solchen Warnungen. Aber ehrlich gesagt finden Sie für jede rechtliche Position heute mindestens zwei Juristen, die Sie vertreten. Wenn die Bundesregierung sich auf jede Warnung einließe, die ihr gegenüber in welchem Bereich auch immer ausgesprochen würde, könnte sie den Griffel niederlegen und wäre zum Stillstand verurteilt. Nein, die Verfassungsorgane und die Verwaltung müssen ihren verfassungsrechtlichen und ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen. Und sie müssen das in Orientierung und in bestmöglicher Folgebereitschaft mit dem Recht tun. In der Regel wird es dann auch glatt laufen. Und wenn es zu Diskrepanzen kommt, müssen sie sich durch die Rechtsprechung korrigieren lassen. So ist es im Grunde seit dem allgemeinen preußischen Landrecht und dem Gefahrenbegriff. So funktioniert der Rechtsstaat.
Ich würde Ihnen gerne noch eine generelle Frage zum Abschluss stellen. Sie waren ja Verfassungsrichter in der Zeit der Grenzöffnung oder Grenzoffenhaltung, je nachdem, wie man es gerne sagen möchte. War das Handeln der Regierung Merkel in den Jahren 2014, 15 fortfolgende eigentlich verfassungskonform und konform zu europäischem Recht, beispielsweise den Dublin-Verordnungen?
Darüber sind ja Bibliotheken geschrieben worden und je nach politischem Standpunkt haben die Leute unterschiedliche Auffassungen vertreten. Es gibt jedenfalls eine Reihe von Regelungen, auch der Dublin-Verordnung, die ein Selbsteintrittsrecht der Mitgliedstaaten vorsehen, die es nahelegen, dass es nicht rechtswidrig gewesen ist, was die Bundesregierung damals gemacht hat. Die Frage ist aber auch nicht, ob das rechtswidrig oder rechtsmäßig gewesen ist, sondern die Frage ist, ob sie etwas anderes hätte tun können und ob das auch rechtmäßig gewesen wäre. Da denke ich, wie die meisten meiner Kollegen, dass natürlich auch eine Schließung der Grenzen, Inanspruchnahme der Ausnahmeregelungen nach Artikel 72 AJV oder Ähnliches in Betracht gekommen wäre. Das wollte die damalige Bundesregierung nicht und hat halt die politischen Konsequenzen zu tragen oder das Land hat die politischen Konsequenzen dieser Entscheidung zu tragen. Aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt eine Frage der Rechtmäßigkeit und der Rechtswidrigkeit. Wir hatten auch einen Antrag der AfD im Senat, der die Rechtswidrigkeit dieser Nichtschließung der Grenzen festgestellt haben wollte. Dazu konnte sich das Verfassungsgericht oder unser Senat nicht durchringen.
Der Europäische Gerichtshof hat Anfang August ein Urteil zu sicheren Herkunftsstaaten gesprochen. Das war der Anlass unseres Gespräches mit Professor Peter Huber, Staatsrechtler der LMU München und ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ist die Schweizer Polizei rassistisch? Diese Frage wurde vor anderthalb Jahren diskutiert. Das Bundesgericht urteilte am 11. März 2024, dass die Polizei am Zürcher Hauptbahnhof zumindest einmal eine diskriminierende Kontrolle durchgeführt hat, auch als Racial Profiling bekannt. Nun gibt es neue Anweisungen für die Beamten in der Schweiz. Ein Fahndungskriterium darf nicht mehr verwendet werden. Das kommentiert Philipp Gut für uns.
Der Entscheid schlägt in der Schweiz hohe Wellen. Ab sofort ist es Polizisten untersagt, bei Fahndungen die Hautfarbe der gesuchten Person zu nennen. Für zusätzlichen Zunder sorgt die Tatsache, dass das Verbot auf Druck aus dem Ausland ausgesprochen wurde. Es sei eine, Zitat, offizielle Beschwerde einer ausländischen Behörde eingegangen, teilt FEDPOL mit. Wer diese ausländische Behörde ist, will es auch auf Nachfrage nicht bekannt geben. Wir haben nachgehakt und folgende lückenhafte Antwort bekommen. Eine schweizerische Vertretung im Ausland hat FEDPOL darauf aufmerksam gemacht, dass die dortigen Behörden auf solche Angaben sehr sensibel reagieren. Und weiter, ich zitiere, um welche Behörde es sich handelt, kommentiert FEDPOL nicht. Es stellen sich Fragen. Was soll diese Geheimniskrämerei? Haben die Bürger, die Wähler, die Steuerzahler kein Anrecht darauf zu wissen, welche fremden Instanzen auf die Verwaltungstätigkeit der Eidgenossenschaften derart Einfluss nehmen? Fest steht, diese Intransparenz gehört sich nicht für einen demokratischen Rechtsstaat. Sie ist ein Affront gegenüber Volk und Parlament, Ausdruck einer Arroganz der Macht, die schlecht zum Selbstbild des demokratischen Bürgerstaats Schweiz passt. Das Mauern und Schweigen lassen Raum für Spekulationen. Ein höherer Polizeioffizier vermutet, dass die offizielle Beschwerde aus der EU kam. Sie stehe wohl im Zusammenhang mit dem aufsehenerregenden Fall eines Schweiz-Kenianers, der die Polizei bei einer Kontrolle am Zürcher Hauptbahnhof Racial Profiling vorgeworfen hatte. Das Bundesgericht verneinte dies. Doch er zog den Fall an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiter, der die Schweiz schließlich verurteilte. Die Kontrolle sei diskriminierend gewesen. Das Urteil des Menschengerichtshofs offenbart die Problematik einer internationalen Politjustiz, die in die souveräne Rechtsprechung der Staaten eingreift. Das Schweizer Bundesgericht hatte gute Gründe dafür, die Klage des Kenianers abzulehnen. Der Mann hatte sich geweigert, sich kontrollieren zu lassen und einen Ausweis zu zeigen. Die Polizei machte geltend, er habe sich verdächtig und renitent verhalten. Dass dieser schon im Ansatz absurd anmutende Fall nun solche Weiterungen zeitigt, ist Wasser auf die Mühlen der Brüssel-Skeptiker. Erkennbar wird, was der Schweiz blüht, wenn sie die neuen EU-Verträge unterschreibt. Das Bundesgericht hat dann definitiv nicht mehr das letzte Wort, sondern ein Gericht der EU. Und dann kommen eben Brüsseler Behörden und machen Bern Vorschriften ganz offiziell. Es wäre die Umkehrung dessen, was den Erfolg des politischen Modells Schweiz begründet, dass Entscheide von denen gefällt werden, die sie betreffen, und nicht von irgendwelchen abgehobenen Bürokraten 1000 Kilometer weit entfernt. So kommen dann solch realitätsfremde Entscheide zustande, wie im Falle des Fahndungsmerkmals Hautfarbe. Polizisten schütteln darüber nur den Kopf. Dies sei ein Hauptbeschreibungsmerkmal, erklärt einer. Es helfe selbstverständlich dabei, einen Gesuchten schneller zu identifizieren. Die Anweisung aus Bern und mutmaßlich Brüssel sei absolut nicht praxistauglich, dümmer gehe es nicht, so der Polizist. In der Tat, wer, wenn nicht die Polizisten an der Front, wissen, was sich in der täglichen Arbeit bewährt? Diese Männer und Frauen in Uniform machen einen harten Job für uns alle, für unsere Sicherheit. Statt ihnen zusätzlich Steine in den Weg zu legen und ihnen mit Racial Profiling und anderem Kram zu kommen, sollten die verantwortlichen Politiker besser ihren Job machen und zum Beispiel dafür sorgen, dass die explodierende Importkriminalität in den Griff gekriegt wird. Angesprochen ist hier in erster Linie Justiz-, Polizei- und Asylminister Beat Jans, politischer Chef auch von FEDPOL. Er war bereits bei den gegen Polizisten gerichteten Krawallen von Lausanne durch sein lautes Schweigen aufgefallen. Es kam ihm nicht in den Sinn, die gewalttätigen Angriffe auf die Ordnungshüter zu verurteilen. Mit dem jüngsten Entscheid zum Stichwort Hautfarbe schiebt er den schwarzen Peter der Polizei zu und muss sich die Frage gefallen lassen, auf welcher Seite er eigentlich steht. Auf der Seite jener, die das Gesetz verteidigen, oder jener, die es brechen.
Das war der Kommentar des Tages von Philipp Gut. In Lateinamerika werden derzeit gleich mehrere Politikexperimente durchgeführt, die weltweit Beachtung finden. Das größte von ihnen ist der libertäre Kurs von Argentiniens Staatspräsident Javier Milei. Er entließ tausende Staatsdiener, er schaffte Ministerien ab und er setzt auf Marktwirtschaft. Durch seine Maßnahmen bekam er die Inflation in den Griff, die Wirtschaft wächst kräftig. Das hat auch die internationale Presse beeindruckt, die ihm ja zunächst kritisch gegenüberstand. Nun droht dem Präsident aber Ungemach im eigenen Land. Korruptionsvorwürfe richten sich gegen seine Familie und die Wahl in Buenos Aires ging verloren. Dazu begrüßen wir unseren Lateinamerika-Korrespondenten Alex Bauer. Hallo.
Ich grüße Sie ganz herzlich aus Lima.
Bei der Wahl in der Provinz Buenos Aires konnte die libertäre Partei LLA Abgeordnete dazugewinnen. Ein Sieg war es aber wohl doch nicht.
Es ging ja um die Provinzwahlen und um die Hauptstadt Buenos Aires, wo 37% der Argentinier leben. Und da könnte man sagen, so auf den ersten Blick, ja, die Libertären, die konnten ja sogar 7 Sitze dazu gewinnen im Repräsentantenhaus, der Peronismus nur einen. Im Senat konnten beide Blöcke, also die linken Peronisten und die rechten von Milei, die konnten beide 3 Sitze zulegen. Es ging alles auf Kosten, vor allem der konservativen Mitte. Das sieht ja auf den ersten Blick nicht so schlecht aus, aber es war ein katastrophal schlechtes Resultat für Javier Milei, weil die Peronisten die Mehrheit gemacht haben in beiden Kammern. Also insgesamt hatten die Peronisten 13 Prozentpunkte über den Anhängern von Milei. Und Milei selber hatte ja diese Provinzwahlen, also es sind eigentlich Zwischenwahlen fürs Parlament, zur Schicksalsfrage hochstilisiert, zum großen Entscheidungskampf. Und diesen hat er nun ganz klar verloren. Und es war auch eine Niederlage, die er anerkannt hat. Und es war eine Niederlage mit Ansage.
War das eine Wahl gegen den Präsidenten oder gegen die Partei des Präsidenten?
Vielleicht vorweg muss man sagen, dass Regionalwahlen, die sind ja nicht unbedingt repräsentativ immer auf das, was auf nationaler Ebene dann gewählt wird. Und das ganz besonders für Argentinien, das ein föderalistisches Land ist. Und es hat natürlich einige Faktoren gegeben, die gegen Milei sprachen. Also sind mal sehr viele Bundesangestellte in Buenos Aires. Die haben natürlich Angst, dass sie ihre Jobs verlieren. Und es ist auch die Großstadt, die tendenziell dann eher links ist. Insofern ist es vielleicht nicht ganz repräsentativ. Aber das wirklich Bittere an dieser Niederlage ist ja, dass auf der Gegenseite stand Axel Kicillof. Das ist sozusagen der natürliche Gegner, der Gegenpol von Javier Milei. Auch er ist übrigens Wirtschaftsprofessor, aber er ist ein Keynesianer, also ein Anhänger von John Maynard Keynes, nicht? Der sagt, Schulden machen, Schulden sind gut, das fördert den Konsum, das kurbelt die Wirtschaft an, nicht? Und das ist ja eigentlich, ja, der Guru der linken Schuldenpolitik. Und da hat dieser Kicillof, der auch ein ganz anderer Typ ist als Milei, nicht? Er ist so ein bisschen der Kennedy-Typ. Er ist schon 54 und sieht aber immer noch aus wie ein Twen, oder? Und der hat eine goldene Zunge, spricht sehr eloquent und der kann einem Eskimo einen Tiefkühler verkaufen. Milei wirkt dagegen dann schon sehr verbissen und das ist offenbar eben auch nicht angekommen. Und für Milei war das natürlich eine ganz persönliche Niederlage. Also es ist jetzt auch klar, das sind die beiden starken Figuren in der argentinischen Politik, Milei für den einen Pol und Kicillof für den anderen. Und da hat er klar verloren.
Das klingt ja so, als wenn Milei hier einen strategischen Fehler gemacht hätte. Also er hätte ja wissen können, dass er sich in Buenos Aires befindet, wo er den Bundesbeamten nach dem Job trachtet, dass es sowieso ein städtisches Klientel ist, was im Zweifel ein bisschen weiter links steht und dass da sein Kontrahent antritt, der Gouverneur von Buenos Aires ist, den er damit größer machen könnte. Ist das jetzt irgendwie Selbstverliebtheit gewesen, dass Milei dachte, wenn ich jetzt mich da selber in die Waagschale werfe und das zu einer Frage um meine Person mache, dann gewinne ich das Ding doch noch?
Es ist vielleicht gerade die Stärke von Milei, dass er eben solche taktischen Überlegungen nicht macht. Er war ja mal Halbprofi-Torhüter und er erinnert mich irgendwie an Oliver Kahn. Er hat noch weiter gekämpft, wenn die anderen in der Pause längst in die Kabine gingen. Der kann gar nicht anders als im Kampfmodus funktionieren. Und das gibt ihm natürlich auch eine Glaubwürdigkeit, dass er eben nicht strategisch irgendwelche Kurswechsel vollzieht oder sich da anpasst, sondern der zieht einfach sein Ding durch und kämpft, auch wenn die Schlacht schon verloren scheint. Das ist eben auch das Erfolgsrezept von Javier Milei und gleichzeitig seine große Schwäche, weil seine Politik ist ja derart erfolgreich. Ich meine, Argentinien ist aus einer fürchterlichen Negativspirale herausgekommen in kürzester Zeit. Die Armutsquote ist fast um ein Drittel gesunken. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Wachstumsraten von 6-7%. Es läuft eigentlich die Inflation im Griff. Die Firmen investieren in Argentinien. Er hätte sich eigentlich zurücklehnen können, aber das liegt nicht im Naturell eines Javier Milei.
Ich meine, das ist ja ein interessanter Punkt. Also tatsächlich kann man in deutschen, österreichischen oder schweizerischen Zeitungen auch mittlerweile viel Positives über ihn und seine Politik lesen. Wenn das aber alles so positiv ist, wie Sie das auch beschreiben, Warum wählen die Leute ihn dann nicht?
Ich glaube eben, flucht auch zwischendurch und so. Das kommt, glaube ich, auch sehr schlecht an bei den Mitte-Wählern oder bei den unentschlossenen Wählern. Das ist so sein Rocker-Stil. Und das andere ist natürlich auch, das muss man sehen, Axel Kicillof, der ist ein Vertreter des klassischen Systems. Und wie funktioniert dieses System? Der verteilt Geld, es gibt Geld für die Gewerkschaften, für die Journalisten, für die Künstler, für die Professoren, überall verteilt der Staat Geld, kauft sich damit natürlich Stimmen. Geld, das er nicht hat, Geld, das dann eben zu Schulden führt, aber was kümmert mich quasi die Schulden von morgen? Das war so bisher der Stil der argentinischen Politik, die Kaste, wie sie Milei nennt, die sich dann eben auch selber und ihre Klientel großzügig bedient. Und diese Kaste, die tritt nicht freiwillig zurück. Und das haben wir jetzt gerade auch in diesem Wahlkampf gesehen. Also zuerst war die Linke ja so ein bisschen in einer Schockstarre, die ersten 1,5 Jahre Milei-Motorsäge. Aber seit 2-3 Monaten sind die aus der Schockstarre erwacht und sie blockieren alle Reformvorschläge, die von Milei in letzter Zeit gekommen sind. Also eigentlich dringend nötige Reformen werden blockiert. Und auch das Parlament hat die Möglichkeit des Präsidialdekretes massiv eingeschränkt. Also Milei hat bislang vor allem mit Dekreten regiert und diese Möglichkeit hat er nun nicht mehr. Und das bekommt man nun zu spüren. Also man könnte sagen, ja, das Establishment schlägt zurück.
Dann gibt es jetzt gleich 3 Punkte, die gegen Milei sprechen. Seine Macht wurde jetzt eingeschränkt, er kann nicht mehr so gut über Dekrete regieren. In Buenos Aires hat er die Wahl nicht gewinnen können. Und es gibt Vorwürfe gegen seine Schwester Carina Milei, die eine wichtige Beraterin von ihm ist. Und sie soll korrupt sein. Was ist da los?
Ja, ich habe diese Kampagne ziemlich intensiv verfolgt und wir könnten jetzt eine Spezialsendung machen, was wirklich dahinter steckt. Ich kann es kurz zusammenfassen, es ist wirklich eine üble Schmutzkampagne. Und ich glaube nicht, dass inhaltlich wirklich etwas daran ist, auch wie die aufgezogen wurden. Das wurde so häppchenweise, wurden immer irgendwelche privaten Gespräche, die heimlich aufgezeichnet worden sind, wurden da veröffentlicht, aber man kann sie nicht wirklich in einen Zusammenhang stellen. Und ich halte das aber für eine ganz üble Schmutzkampagne und ich vermute, die meisten Argentinier haben diese auch als solche erkannt. Aber, und nun kommt das große Aber, diese Schmutzkampagne zeigt schon eine Schwachstelle in diesem System Milei und das ist eben vor allem auch seine Schwester, diese finkshafte Carina Milei, die ja ihn wie ein Schatten verfolgt, die nie von seiner Seite weicht und die seine ganze Agenda im Griff hat. Also er bestimmt so die großen Linien und sie macht das Tagesgeschäft. Also erstens redet sie fast nie, also man weiß nicht, was von ihr zu erwarten ist. Sie ist eine sehr undurchsichtige Person. Sie ist eine Hardlinerin, was nicht unbedingt gut ist, eben auch bei Verhandlungen mit Partnern und vielleicht auch mit der Opposition, auf deren Stimme Milei angewiesen ist. Und sie ist auch, und das merkt man nun, wie übrigens auch andere Leute von Mileis Bewegung, eine junge Bewegung, sie ist einfach unerfahren in der Politik. Und ich habe den Eindruck, dass ihr schlicht manchmal einfach die Kompetenz fehlt und die Erfahrung, sie tritt wirklich in jedes Fettnäpfchen.
Aber es gibt ja einen konkreten Vorwurf, und zwar vom Chef der staatlich argentinischen Invalidenagentur Andis. Und er soll gesagt haben, dass Carina Milei, also die Schwester des Präsidenten, 8% Provision kassiert von Zulieferern. Was ist denn da dran?
Ja, also 3% und weitere 5% wären dann noch irgendwie für andere Leute. Man weiß nicht, wo diese Behauptung, wo dieses Gespräch aufgezeichnet wurde. Wahrscheinlich in irgendeinem Restaurant, in einem öffentlichen Raum. Dieser Spagnolo, Diego Spagnolo, eine sehr schillernde Figur aus den Reihen von Javier Milei. Er war da mal als Amtschef eingestellt, wurde dann entlassen. Ja, aber warum erzählt er das? In welchem Zusammenhang erhebt er diese Behauptung? Für mich ist der entscheidende Punkt, also wenn wirklich etwas an dieser Behauptung dran wäre, dann wäre das relativ einfach, irgendwelche Beweise zu bringen, weil das sind Beträge, die man nicht einfach so unter dem Tisch bezahlen kann. Also wenn so etwas an diesem Korruptionsvorwurf dran sein sollte, dann müsste man wirklich Beweise bringen. Warum Spagnolo diese Behauptung erhebt, ist für mich auch völlig unklar. Klar ist für mich aber auch die Reaktion von Carina Milei. Also es wurden ja dann auch private Gespräche von ihr veröffentlicht. Man kennt die Quellen nicht, man kennt den Zusammenhang nicht. Das meiste war völlig belanglos. Sie hat dann mit gerichtlichen Verfügungen reagiert und die Publikation verboten, was juristisch vielleicht richtig sein mag, weil ich meine, es ist eigentlich eine üble Kampagne, die gegen jede Regel des Journalismus verstößt. Aber in der Öffentlichkeit entsteht natürlich dann der Eindruck, dass sie da irgendetwas zu verbergen hat, und das war strategisch sicher nicht geschickt.
Ende Oktober stehen die nächsten Wahlen ins Haus, und das sind dann nationale Wahlen. Welche Bedeutung haben die für Milei?
Ja, diese nationalen Wahlen vom 26. Oktober, die sind absolut entscheidend für Javier Milei. Denn die Möglichkeit, mit den Dekreten zu regieren, die funktioniert nicht mehr. Er hat keine Mehrheit im Parlament, und dass er diese Reformen wirklich durchziehen kann, die dringend nötigen Reformen, dazu braucht er eine Mehrheit im Parlament, die er zurzeit nicht hat. Also das ist absolut die entscheidende Wahl für das Projekt auf Milei, auf nationaler Ebene. Ich betrachte diese wirklich herbe Niederlage in Buenos Aires aber auch nicht unbedingt nur von der negativen Seite. Also es kann auch ein Schuss vor den Bug sein, ein heilsamer Weckruf, dass Milei zum einen mal wirklich etwas Ordnung schafft in seiner eigenen Partei, wo zum Teil wirklich so Richtung Flügelkämpfe stattfinden. Zum anderen muss man auch sehen, also nach diesen Regionalwahlen ist die Börse in Buenos Aires und übrigens auch die Wertpapiere an der New Yorker Börse, die sind um 15% und mehr eingebrochen. Der Peso wurde entwertet. Auch das Rating von Argentinien für das Schuldenrisiko ist explodiert. Das wird zwar die Opposition freuen, weil sie ja eigentlich eben damit zeigen will, dass ja eben diese Reformpolitik von Milei nicht funktioniert. Aber es könnte auch ein Weckruf sein für viele Argentinier, die sehen, hey, Moment, wenn Milei scheitert, dann sieht es nicht gut aus für unser Land.
Das war unser aktueller Blick auf Lateinamerika und vor allem das Politikprojekt in Argentinien. Die nationalen Wahlen sind am 26. Oktober. Vielen Dank an unseren Korrespondenten Alex Bauer in Lima.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Ich bin Benjamin Golme und darf mich von Ihnen verabschieden. Wir möchten Sie allerdings noch auf unsere Sendung Lehrerzimmer hinweisen. Heute geht es um das Discount-Abitur. Keinen Schüler enttäuschen, das Niveau senken und allen Bestnoten geben. Diese Entwicklung in Deutschland kritisiert der Didaktiker und Bildungsforscher Hans-Peter Klein, der von einer Abi-Inflation und einem Discount-Abitur spricht. Das Lehrerzimmer hören Sie heute um 10, 16 und 21 Uhr.